Der interkulturelle Bildungsmarkt ist im vergangenen Jahrzehnt enorm expandiert. Das haben wir gestern schon gehört bei der Podiumsdiskussion. Wenn wir von interkultureller Bildung sprechen, sind damit aber durchaus sehr unterschiedliche Praxisfelder gemeint, sehr unterschiedliche Konzepte, aber auch unterschiedliche Akteure und Akteurinnen, sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Adressatinnenseite. Es fällt also schwer, den Überblick zu bewahren. Nachdem es auch keinen einheitlichen Gebrauch dieser Bezeichnung interkulturelle Bildung gibt, möchte ich heute folgendermaßen vorgehen. Ich möchte zunächst einmal die Bildungspraxis zum Ausgangspunkt nehmen und so im ersten Schritt einschlägige große Handlungsfelder interkultureller Bildung benennen. Also wo finden wir sozusagen das Etikett interkulturelle Bildung vor, was verbirgt sich dahinter? Da ich nicht alle wichtigen Aspekte eines so großen Themenbereichs heute in gut 40 Minuten behandeln kann, werde ich sozusagen versuchen, ein paar Schneisen in das Dickicht interkultureller Bildungsdiskurse zu schlagen. Und ich tue das mit folgender Ausrichtung. Zum einen werde ich mich ausschließlich auf die Erwachsenenbildung beziehen. Interkulturell wird ja auch in der Schule, wo immer, gelernt. Das behandle ich heute nicht. Zweitens wird mein Schwerpunkt, wie schon angekündigt, darauf liegen, dass ich die kritischen Diskurse zu interkultureller Bildung Ihnen heute auch nahebringen möchte. Das ist einerseits ein Anliegen gewesen der Veranstalterinnen, die mich darum gebeten haben. Es trifft sich aber auch mit meinem Arbeitszugang, mit meinen Arbeitsschwerpunkten. Und ich glaube, es ist vielleicht auch für die Diskussion hier heute anregender, die kritischen Diskurse aufzugreifen, als wenn ich Ihnen jetzt im Detail die einzelnen Konzepte interkultureller Bildung referieren würde, von denen es unzählige gibt, oder wenn ich Ihnen die vielzähligen Systematisierungen vorstellen würde, die es auch schon gibt. Also ich versuche mich da wirklich auf einige Punkte zu fokussieren, von denen ich glaube, sie können auch im Hinblick auf die Workshop-Themen fruchtbar sein. Ja, und eine dritte Fokussierung, die ich auch noch vornehme, ist der Bezug auf migrationsgesellschaftliche Herausforderungen. Ich meine, dass viele zur Reflexion anstehende Themen darauf auch aufgehängt werden können. Bitte aber um Nachsicht, dass ich damit natürlich auch spezifische Aspekte anderer Handlungsfelder, wie zum Beispiel der interkulturellen Wirtschaftskommunikation, vielleicht nicht im Detail behandeln kann. Aber auch da gibt es in den Workshops Gelegenheit dazu. Jetzt gehe ich davon aus, und das wurde gestern auch betont, dass ja hier vor allem Experten und Expertinnen zusammenkommen. Die meisten oder vielleicht alle von Ihnen arbeiten in irgendeiner Form im Bereich der interkulturellen Bildung. Das heißt, ich werde Ihnen also wahrscheinlich nichts Neues erzählen. Ich denke, meine Aufgabe heute hier ist eher die, so wichtige Diskurse noch einmal zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, in Erinnerung zu rufen. Und vor allem geht es mir darum, diese Themen für die anschließenden Diskussionen und Workshops sozusagen anschlussfähig zu machen. Also ich hoffe, das gelingt. Beginnen wir einmal so mit dem Kontext, mit den Handlungsfeldern. Wenn von interkultureller Bildung die Rede ist, sind in der Regel zwei so große Begründungsfolien vorfindbar. Und die erste, das ist Globalisierung, Europäisierung. Zwei große Schlagworte. Die meist mobilitätsbedingte Orientierung in neuen, unbekannten Strukturen, die Konfrontation mit als fremd erlebten Verhaltensweisen und Wertordnungen soll, so die Annahme, durch spezifische Bildungsprozesse ermöglicht oder erleichtert werden. Dass es hier um kulturelle Unterschiede im nationalkulturellen Sinn geht, kann man natürlich schon anzweifeln, aber das ist doch eine Grundannahme, von der in vielen Konzepten ausgegangen wird nach wie vor. Also ich bin da immer vorsichtig und denke mir, die Entwicklung geht weiter, aber so am Podium gestern haben wir doch wieder ein bisschen gehört, die Erwartungshaltung in Trainings in der Wirtschaft ist doch sehr häufig die, dass man so auch eine Liste von Do's und Don'ts in fremden Ländern präsentiert bekommt, um das jetzt etwas zugespitzt zu sagen. Also die Frage ist, wo steht man in dem Bereich eigentlich wirklich? Ich gehe davon aus, dass es aber sehr wohl hier schon vielfältige Konzepte gibt. Das Spektrum ist also breit. Wir finden ökonomische Effizienzkriterien, also wie kann ich in einem bestimmten Land am besten erfolgreich Geschäfte abschließen, im Vordergrund ebenso wie zum Beispiel Konzepte, die ich eher so in den Bereich der politischen Bildung verorten würde, die sich auch auf Globalisierung beziehen. Also beispielsweise Auseinandersetzung mit Themen wie Globalisierung und soziale Unterschiede, Klimawandel, Fairtrade, das wären ein paar so Beispiele, die also auch in einschlägigen Bildungsveranstaltungen behandelt werden. Die zielen eher darauf ab, dass globale Problemlagen reflektiert werden und dass gesellschaftspolitisch relevante Handlungskompetenz entwickelt wird. Interessant finde ich an diesem Bereich, dass hier die Wissensgrundlagen und die Theorietraditionen nicht unbedingt jetzt aus den Bildungswissenschaften kommen und dass da auch Unterschiede bestehen. Und genau deswegen wäre es auch ganz sinnvoll und spannend, sich da mehr anzunähern. Ich glaube, diese Konferenz ist ja auch ein Versuch, dazu beizutragen. Also etwa die internationale oder interkulturelle Wirtschaftskommunikation greift vor allem auf Erkenntnisse aus der Kommunikationspsychologie zurück, weniger auf die Pädagogik. Wenn ich nochmal hinschaue auf die Konzepte, die so rund um globale Verantwortung, politische Bildung in dem Bereich kreisen, die würden wahrscheinlich gar nicht als interkulturelle Bildung bezeichnet werden, sondern vielmehr als globales Lernen. Also das ist noch einmal ein eigenes Arbeitsfeld mit eigenen, sage ich mal, auch Akteuren und Akteurinnen. Und auch da gibt es erstaunlicherweise relativ wenig Austausch. Ja, die zweite Begründungsfolie, auf der einen Seite hatten wir eben jetzt Globalisierung, Europäisierung, ist der Bezug auf Migrationsgesellschaft, also auf die Folgen von Zuwanderungsprozessen. Die Konzepte interkultureller Bildung entstanden hier als Reaktion auf Zuwanderung so in den 1960er, 70er Jahren in der Regel, wobei es da in erster Linie mal um den Schulbesuch von Kindern zugewanderter Familien ging. Diese Konzepte waren sehr defizitorientiert ausgerichtet. Und im Zuge kritischer Debatten haben sich bis heute sehr vielfältige Positionen herausgebildet, wenngleich das nicht heißt, dass es keine defizitorientierten Ansätze mehr gibt im Schulbereich. Also die stehen auch nebeneinander. Mittlerweile wird Bildung in der Migrationsgesellschaft, das wäre so mein Benennungsvorschlag für dieses Handlungsfeld, also mittlerweile wird das auch im Bereich der Erwachsenenbildung angewendet. Die Erwachsenenbildung hat vergleichsweise spät auf Migration reagiert, also jetzt wenn wir uns vergleichsweise dazu Schule oder Sozialpädagogik ansehen. Es gibt noch immer sehr wenig Theorie und Forschung in der Erwachsenenbildung in diesem Feld, aber es gibt mittlerweile eine ausgedehnte Bildungspraxis. Und wenn ich hier auf den Bildungsmarkt in Bezug auf Migrationsgesellschaft blicke, dann würde ich nochmal zwei große Bereiche unterscheiden. Zum einen Angebote für Menschen mit Migrationsgeschichte, die meistens unter dem Titel Integration laufen. Zum anderen Angebote für sogenannte Mehrheitsangehörige, die meist unter dem Titel interkulturelle Kompetenz laufen. Vielleicht spüren Sie schon ein bisschen, dass da ein Unterschied ist, allein bei dieser Benennung. Und dieser Unterschied, den ich hier jetzt einmal mache, der wird in weiterer Folge meiner Ausführungen auch nochmal eine Rolle spielen. Ja, jetzt komme ich schon zu den kritischen Diskursen. Die interkulturelle Bildung im Singular gibt es nicht. Aus unterschiedlichen Grundannahmen, zum Beispiel in gesellschaftstheoretischer Hinsicht oder Zielsetzungen oder Anwendungskontexten, resultieren zahlreiche Konzepte. Einige Begriffe, die diese Vielfalt auch abbilden, finden Sie, wenn Sie sich das Programm für die heutigen Workshops ansehen. Da steht zum Beispiel Humanität versus Effizienz oder Individuum versus Gesellschaft. Also das sind schon ein paar so Punkte in diesem Spannungsfeld auch markiert. Die kritischen Diskurse, die ich heute besprechen will, sind auch eine Auswahl und das sind folgende. Ich werde noch einmal, was gestern auch schon diskutiert wurde, auf den Kulturbegriff zu sprechen kommen. Man kommt nicht umhin, bei dem Thema das zu tun. Ich werde die Frage der Repräsentation von Minorisierten ansprechen. Ich werde den Umgang mit bzw. das Ausblenden von Rassismus kurz diskutieren. Und ich möchte etwas sagen zur Individualisierung interkulturell kompetenten Handelns. Dabei konzentriere ich mich auch wiederum auf Debatten, die vor allem im Bereich der Bildungswissenschaften geführt werden. Und da zähle ich auch Bildungssoziologie und Ähnliches dazu, nicht nur die Pädagogik als Disziplin. Aber es gibt natürlich viele andere Bereiche, wo auch Interkulturalität diskutiert wird. Also das ist kein reines Bildungsthema. Beginnen wir mit der gestern schon viel diskutierten Kultur. Das ist sicher die am intensivsten geführte kritische Debatte innerhalb des Bildungsbereichs. Ich gehe davon aus, dass Sie das auch gut kennen, aber es ist zentral und es ist in der Praxis noch immer die Frage, wie setzt man das um? Deswegen möchte ich trotzdem ein paar Worte dazu sagen. Wer schon mal Seminare zur interkulturellen Kompetenzentwicklung geleitet hat, sind wahrscheinlich viele hier im Publikum, auch ich selbst habe Erfahrungen in dem Bereich, der kennt vielleicht so eine gängige Erwartungshaltung von Teilnehmenden. Wenn man so in einer ersten Runde fragt, ja, was stellen Sie sich vor, was möchten Sie eigentlich heute hier lernen, dann wird oft gesagt, ja, ich habe in meinem Arbeitsfeld mit Migrantinnen zu tun, oder es wird auch eine bestimmte Gruppe benannt, mit türkischen Migrantinnen zu tun. Ich möchte gern mehr über ihre Kultur wissen, damit ich sie besser verstehen kann. Diese Erwartungshaltung möchte ich jetzt mal problematisieren, wobei ich Wert darauf lege, dass ich nicht die Teilnehmenden problematisiere, sondern diese impliziten Annahmen, die auch nachvollziehbar sind, ja, wenn wir uns die gesellschaftlichen Diskurse anschauen. Zum einen wird einmal relativ selbstverständlich von einer Gruppe der kulturell anderen ausgegangen, denen man da begegnet, wobei eben diese Zugehörigkeit festgemacht wird an der Herkunft. Und die Herkunft oft im nationalstaatlichen Sinn definiert ist oder überhaupt noch größer geografisch definiert ist. Man hört ja dann auch die afrikanische Kultur beispielsweise. Das ist der erste Punkt. Das zweite, hier schwingt auch so ein instrumentelles Verständnis einer sozialtechnischen Verwertbarkeit von Bildung mit oder von interkultureller Bildung. Durch Wissen über die anderen kann man diese dann adäquater behandeln. Also auch hier könnten wir ein Fragezeichen aufmachen, ist das überhaupt möglich? Und drittens, auch gestern schon diskutiert, der Anspruch des Verstehens ist auch bedenkenswert, meine ich. Paul Matcherill, der Name ist bereits gefallen einmal, ein Vertreter der interkulturellen Pädagogik oder wie er selbst sicher sagen würde, der Migrationspädagogik, bezeichnet diesen Anspruch des Verstehens als ein koloniales Phantasma. Er fordert, dass in interkulturellen Bildungsprozessen es auch ganz wesentlich darum gehen muss, die Grenzen des Verstehens zu reflektieren und zu erkennen. Also das heißt nicht, so eine Haltung einzunehmen, wir können sowieso den anderen nicht verstehen, also kümmern wir uns gar nicht mehr darum, sondern es geht vielmehr darum, sich sehr wohl auch der Perspektive des Gegenübers anzunähern, aber ohne dieses Nichtwissen zu überspringen. Ja, also das finde ich ist eine angemessenere und vielleicht auch bescheidenere Haltung, was man da überhaupt leisten kann. Ja, was heißt das jetzt, wenn Sie mit solchen Erwartungshaltungen konfrontiert werden? Keinesfalls soll es darum gehen, dass das jetzt als falsches Bewusstsein abgestempelt wird und jetzt komme ich und kläre das auf. Nein, das wäre nicht meine Haltung, sondern ich denke, das lässt sich aber sehr gut zum Anlass für reflexive Lernprozesse nehmen, zu schauen, ja, wo kommen eigentlich diese Erwartungen her, welche Bilder stehen dahinter. Also man kann das ganz gut nutzen. Es ist natürlich schon der Terminus der Interkulturalität auch ein bisschen schuld daran, dass es zu solchen Vorstellungen kommt von voneinander abgrenzbaren Kulturkreisen. Interkulturalität legt das nahe. Dass man Menschen in so als natürlich verstandene Kategorien einordnen kann, ist in einer globalisierten Welt natürlich zunehmend fragwürdig, in der sich kulturelle Einflüsse auf vielfältige Weise vermischen und auch Biografien sich immer stärker durch sogenannte Mehrfachzugehörigkeiten auszeichnen. Ich war nicht dabei, aber in der Zeitung gelesen, ich glaube vergangene Woche gab es eine Präsentation in Wien von Ergebnissen eines großen Projektes, wo in verschiedenen europäischen Ländern Angehörige der zweiten Generation befragt worden sind. Und ein zentrales Ergebnis ist mir dabei aufgefallen, war eben auch, dass die Jugendlichen sowas wie multiple Identitäten für sich auch formuliert haben. Also genau das ist damit gemeint. Daher wird in der interkulturellen Bildung eigentlich schon seit langem ein prozesshafter, keine homogene Einheit benennender Kulturbegriff gefordert, der nationalisierende und ethnisierende Essentialismen vermeidet. Pädagogen, um zwei Namen zu nennen, wie Georg Auernheimer oder Rudolf Leibrecht, betonen dabei, dass Kultur, verstanden als symbolische Repräsentation, als Bedeutungs- und Zeichensystem, und ich füge hinzu, sowie als Handlungspraxis, die einzelnen Menschen nicht völlig determiniert. Also man kann sich das eben nicht so vorstellen wie eine Marionette, die an den Fäden ihrer Kultur hängt, sondern Individuen entwickeln ja auch immer so ein je besonderes Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte, zu ihren Zugehörigkeiten. Um jetzt auf die Erwartungen der Teilnehmenden zurückzukommen, selbst das Wissen über kulturelle Kontexte kann eben nicht heißen, dass man davon direkt auf das Verhalten konkreter Personen schließen kann. Ja, das ist so rund um die Definition des Kulturbegriffs eine wichtige Kritik. Und das Zweite ist, dass der Gebrauch, die Verwendung des Kulturbegriffs natürlich auch stark kritisiert wird, zu Recht. Zum einen werde Kultur gegenüber anderen Phänomenen tendenziell überbewertet. Das ist deutlich zu sehen im Integrationsdiskurs, dass das so ist. Also sozusagen wird hier aufmerksam gemacht auf die Gefahr, dass mit der Annahme von vermeintlichen kulturellen Unterschieden also sozialstrukturell bedingte Ungleichheiten auch verschleiert werden. Und das heißt wieder was für die Bildung, weil wenn man das so sieht, dann wird Bildung angerufen als Problemlöser, wo es eigentlich um politischen Handlungsbedarf ginge. Also gekommen ist diese Kritik sehr stark im Zuge der Antidiskriminierungsdebatte. Also ich denke mal, das ist so eine wichtige neue Perspektive. Jetzt ist sie auch nicht mehr neu mittlerweile, wo man eben auf gesellschaftliche Ein- und Ausschließungsmechanismen aufmerksam gemacht hat, die ungleiche Lebensverhältnisse erzeugen. Es gibt aber keine Kritik, die man nicht auch kritisieren könnte. Also auch zu der Diskriminierungsperspektive könnte man vielleicht anmerken, dass die Gefahr besteht, wenn man so sehr auf strukturelle Ausgrenzung fokussiert, dass man eher auch eine Defizitperspektive befördert, in der Menschen mit Migrationsgeschichte primär in der Opferrolle thematisiert werden. Also da wäre ich auch immer vorsichtig, wenngleich ich das für eminent wichtig halte, das so zu betrachten. Ja, und für die politische Instrumentalisierung von Kultur gibt es zahlreiche Beispiele. Huntington wurde gestern angesprochen, aber auch tagtägliche Äußerungen aus der österreichischen Innenpolitik fallen Ihnen wahrscheinlich dazu ein, brauche ich nicht einmal Beispiele nennen. Und die kommen sicher nicht nur aus einer Partei, die Ihnen vielleicht zuerst einfällt, sondern die sind viel breiter gestreut. Ja, was tun? Soll man gar nicht mehr von Kultur sprechen? Wurde auch schon aufgeworfen gestern. Da gibt es unterschiedliche Positionen. Ich meine, dass wir den Kulturbegriff nicht fallen lassen sollen. Es gibt jetzt so den Versuch, alternative Begriffe da zu finden, Migrationspädagogik zum Beispiel, oder in einigen Feldern wird Transkulturalität verwendet, da haben wir die Kultur noch immer drinnen, zum Beispiel in der Medizin, in den Pflegewissenschaften ist es schon relativ üblich, von Transkulturalität zu sprechen, geht meistens auf Arbeiten des Philosophen Wolfgang Welsch zurück. Ja, um Verengungen des Kulturbegriffs aufzubrechen, bieten sich auch noch weitere Zugangsweisen an, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine sind Zugänge, die unter dem Schlagwort der Intersektionalität verhandelt werden. Die thematisieren die Situierung und auch die Diskriminierung von Migrantinnen oder von Menschen aufgrund unterschiedlichster Differenzmerkmale. Also neben der Migrationsgeschichte könnten das sein Gender, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung und so weiter. In der Intersektionalitätsforschung geht es darum, dass der Blick auf das komplexe Zusammenspiel, auf die Überschneidungen dieser Aspekte auch gelegt wird, ohne dass diese einfach so addiert oder aufsummiert werden. Das kennen wir auch aus der Integrationsdebatte. Also eine Frau, die Migrantin ist und vielleicht noch gering qualifiziert, ist dann die dreifach diskriminierte Frau. Da war nicht also davor erstens totale Opfersicht, der hier Tür und Tor geöffnet wird, aber es ist ja sowieso fragwürdig, wenn wir dann so Hierarchien von Diskriminierungsopfern erstellen, also wo soll das hinführen? Dieser Ansatz ist also sinnvoll. Als Wissenschaftlerin sage ich aber auch, wie ich das dann wirklich umsetze, diese Überschneidungen, ja, diese Komplexität zu erforschen, da bin ich auch selber ein bisschen überfragt. Ja, da gibt es auch nicht so wirklich gute Modelle, wie man das dann wirklich macht. Die Idee ist gut, aber die Umsetzbarkeit ist natürlich höchst schwierig. Und noch weiter gedacht, gegen eine Fixierung auf die Migrations- und Kulturthematik wenden sich auch diverse soziologische Befunde oder Beiträge aus den Cultural Studies, die sehr allgemein auf aktuelle gesellschaftliche Differenzierungsprozesse aufmerksam machen. Wonach Vielfalt längst nicht mehr nur eine Konsequenz von Migrationsbewegungen ist oder an diese geknüpft ist. Wolf-Dietrich Buchhoff ist so ein Vertreter aus der Soziologie, der aber im Bereich der interkulturellen Bildung tätig ist. Der fordert von der interkulturellen Pädagogik auch endlich anzuerkennen, dass die Bewältigung unterschiedlicher Orientierungen in einer von einem globalen Referenzrahmen geprägten Gesellschaft eine letztlich migrationsunabhängige Herausforderung ist. Soziokulturelle Diversity, wie er das nennt, ist nach Buchhoff mittlerweile ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltages, den man nicht permanent problematisieren müsse. Pragmatischerweise, so Buchhoff, soll man vielmehr an alltagsrelevanten, situativen Aushandlungen und Deutungen ansetzen und konkrete Fragestellungen nicht wert-, sondern handlungsorientiert lösen. Gut, der nächste Punkt. Auch zusammenhängend mit kulturellen Zuschreibungen, den ich erwähnen möchte, ist folgender. Durch Unterscheidungspraktiken, wir und die anderen, werden Fremdheit und Andersheit ja auch permanent hergestellt, konstruiert, verfestigt. Dieser Konstruktionscharakter von Fremdheit, das zu bedenken, im Englischsprachigen als Othering bezeichnet, das wurde vor allem durch Beiträge aus den Postcolonial Studies angeregt. Wichtige Vertreter, Vertreterinnen, Edward Said, Stuart Hall, Gayatri Spivak. Es scheint also in unserer Gesellschaft ein gängiges Ordnungsschema zu sein, Menschen als Nichtzugehörige zu identifizieren, sie auf etwas, was wir Herkunft nennen, zu verweisen. Ja, und nicht zuletzt sind das pädagogische Prozesse, die einen Beitrag zu dieser Konstruktion leisten. Migrationsanderer, würde Matcherill sagen. Als beispielsweise in den 1970er, 80er Jahren als Reaktion auf eine zu starke Defizitorientierung der Pädagogik die Wertschätzung von Differenz proklamiert wurde, hat man da zum einen schon eine positive Entwicklung eingeleitet, aber gerade in diesem Punkt kein Bewusstsein geschaffen. Wir und die anderen, dieser Gegensatz wird ja durch eine positive Umdeutung von Differenz noch nicht aufgehoben. Im Gegenteil, er wird bestätigt. Indem Migrantinnen in Begegnungsseminaren aufgefordert werden, etwas über ihre Kultur zu erzählen, werden sie ja schon als die anderen angesprochen, angerufen. Oder genauer gesagt, sie werden zum Selbst-Othering aufgefordert. Somit besteht die Gefahr, dass Migrantinnen also in ihrer Andersheit auch eingeschlossen werden. Sie sind dann in Bildungsveranstaltungen letztlich auch der Gegenstand, über den gelernt wird. Ja, und damit zusammenhängend komme ich zu meinem nächsten Punkt, Repräsentation, Selbstrepräsentation. Es wäre auch in Anlehnung an postkoloniale Theorien ein weiterer Aspekt, nämlich die Frage, wer spricht in der interkulturellen Bildung oder Forschung für bzw. über wen? Wir haben in den vergangenen 30 Jahren reichhaltige Forschungen und Publikationen über Migrantinnen sowie Bildungsprogramme für die Zielgruppe hervorgebracht. In wenigen Fällen hatten Personen mit Migrationsgeschichte selbst Gelegenheit, sich aktiv in Diskurse einzubringen. Was uns in Bezug auf die Gender-Thematik mittlerweile undenkbar erscheint, ist in der interkulturellen Bildungsarbeit und Forschung aber noch relativ selbstverständlich. Oder würden Sie sich nicht wundern, wenn auf Konferenzen über die Lebenslagen österreichischer Frauen ausschließlich männliche Experten zu Wort kämen? Würde Ihnen wahrscheinlich schon komisch vorkommen. Wenn es um Migration geht, ist das oft der Fall und wird wenig hinterfragt. Es gibt hier natürlich eine Entwicklung, ja, ich spitze auch ein bisschen bewusst zu. Ich denke schon, dass natürlich das Bewusstsein hierüber steigt und dass es auch mehr und mehr Bemühungen gibt, auch auf Seiten der Institutionen hier Veränderungen einzuleiten. Es haben sich auch in der Bildungslandschaft, in der Erwachsenenbildungslandschaft, einige Selbstorganisationen als Bildungsträger etabliert mittlerweile. Also zum Beispiel MAIS in Linz oder Chiala Afrikas in Graz, um nur zwei Beispiele zu nennen. Das ist eine sehr positive Entwicklung, aber angesichts der prekären Existenzbedingungen derartiger Einrichtungen gibt es noch keinen Anlass zu glauben, jetzt ist ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Ich denke, das ist wohl eher das Ergebnis sehr harter und konsequenter Kämpfe engagierter Akteurinnen. Aber auch die Forderung nach Selbstrepräsentation bedarf eines kritischen Kommentars. Denn auch hier, denke ich, in Anschluss an das vorher Gesagte, besteht die Gefahr, dass wir diese Herstellung der Migrationsanderen perpetuieren damit. Denn sie sollen ja nun gerade als die anderen ihre authentische Stimme erheben. Ja, was heißt das eigentlich? Das Grunddilemma kennen wir ein bisschen ähnlich auch aus dem Gender Mainstreaming, wo permanent nach Unterschieden von Maßnahmen für Männer und Frauen gefahndet wird, damit wird aber die Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit nicht in Frage gestellt. Ja, trotzdem glaube ich, dass die Forderung nach Selbstrepräsentation wichtig ist, wenngleich sie bis zu einem gewissen Grad eben identitäre Festlegungen erzwingt, deren Dekonstruktion aber auch das Ziel ist. Also wir haben hier ein Dilemma. Spivak hat darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht möglich ist, nicht essentialistisch zu sein. Sie hat zum Beispiel für einen strategischen Essentialismus plädiert. Ein weiterer Einwand, den man vielleicht noch zur Selbstrepräsentation haben könnte, ist der, dass man vielleicht hier auch die Möglichkeiten der Handlungsspielräume von Minderheitengruppen in unserer Gesellschaft, so wie sie derzeit ist, auch überschätzt in einer idealistischen Art und Weise. Also vielleicht sage ich so ein Beispiel für den schwierigen Umgang mit der Thematik. Also sagt auch viel über Machtverhältnisse aus. Ich werde zum Beispiel immer wieder mal angerufen von Bildungsveranstaltern. Das ist ja schon interessant, dass ich angerufen werde. Ich bin sozusagen weiß, bin Expertin, Wissenschaftlerin, habe eine Fixstelle an einer österreichischen Universität. Also werde ich als Migrationsexpertin angesehen, obwohl ich mich so nicht bezeichnen würde selber. Und dann fragt man mich, ja, wir haben da eine Veranstaltung und ob ich nicht eine Migrantin oder einen Migranten vermitteln könnte, die am Podium authentisch über ihre Lebenssituation in Österreich Auskunft gibt. Ist das eine Möglichkeit zur Selbstrepräsentation, die da eröffnet wird, oder werden hier Menschen sozusagen, wird ihnen nur die Gelegenheit gegeben, sich im Rahmen der zuvor festgelegten Attribute, Stereotypen, Zuordnungen auch zu artikulieren? Ja, so, das ist irgendwie das Dilemma ein bisschen. Der nächste Punkt, den ich nur in ganz wenigen Sätzen umreiße, nicht weil er weniger wichtig ist, sondern weil ich das, glaube ich, sehr rasch deutlich machen kann, der kritischen Diskurse, interkulturelle Bildung, Konzepte interkultureller Bildung, denen wird vorgeworfen, dass sie das Thema Rassismus, Antirassismus stark vernachlässigen. Ja, das ist sicher der Fall. Die Kritik geht also dahingehend, dass Dominanzverhältnisse zugunsten einer harmonisierenden Verständigungsstrategie tendenziell ausgeblendet werden. In anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wurde das sehr intensiv geführt, die Debatte, und hat auch zu expliziten Gegenentwürfen geführt, also zum Beispiel in Form von Konzepten der sogenannten Anti-Racist Education. Vergleichbare Entwicklungen, würde ich sagen, haben wir im deutschsprachigen Raum nicht. Also die, die antirassistische Bildung anbieten und auch immer wieder auf diesen blinden Fleck aufmerksam machen, sind also eher eine kleine Gruppe, leider. Was vielleicht so wichtig ist, auch Verdienst dieser Konzepte der Anti-Racist Education, ist, dass die nicht nur auf den individuellen Rassismus abzielen, also sozusagen persönliche Vorurteile von Menschen bearbeiten, sondern ganz wichtig auch den strukturellen Rassismus in den Blick nehmen. Ja, der nächste Punkt, interkulturelle Öffnung. Das ist Ihnen sicher auch vertraut als Diskussion. Das Schlagwort interkulturelle Öffnung ist so ungefähr Mitte der 1990er Jahre im Sozialbereich geprägt worden, wo man begonnen hat zu diskutieren, ja, jetzt gibt es einerseits migrationsspezifische Einrichtungen, was ist eigentlich mit den sogenannten Regeldiensten, gibt es da Zugangsbarrieren, sind Migranten, Migrantinnen hier gleichermaßen repräsentiert, sind sie nicht, wie man feststellen kann. Und so begann eben eine Diskussion, wie kann man solche Zugangsbarrieren auch abbauen. Die Bildungsinstitutionen beschäftigen sich ja inzwischen auch damit, nicht nur die Organisationen im Sozialwesen. Ich denke, für die Erwachsenenbildung gibt es so zwei wichtige Fragen dazu. Also dort, wo Migrantinnen unterrepräsentiert sind, das ist in vielen Einrichtungen der Fall, ist eben die Frage, wo sind denn überhaupt Zugangsbarrieren? Die sind ja nicht unbedingt bewusst errichtet, die einmal überhaupt zu identifizieren und dann daran zu arbeiten, sie abzubauen. Aber viele Einrichtungen haben mittlerweile eigentlich ganz andere Themen. Die haben nicht das Problem, sage ich mal, oder die Situation, dass zu wenig Migrantinnen den Weg dorthin finden. Das gilt insbesondere für Schulungsträger des AMS, sondern sie haben hier eine zunehmende Anzahl von Teilnehmenden mit Migrationsgeschichte, was noch nicht per se eine Veränderung erfordert, aber herkunftsheterogene, sprachheterogene Lernergruppen erfordern natürlich auch andere Konzepte. Das heißt, was bedeutet das in didaktischer Hinsicht, wäre so eine Fragestellung, wie kann ich Diskriminierung vermeiden? Was heißt das in Bezug auf Ressourcen und Rahmenbedingungen der Institution? Wenn jetzt eine Einrichtung das erkennt und sagt, ja, wir beschäftigen uns mit interkultureller Öffnung oder mit dieser Situation, dann ist zu beobachten, dass das meistens mit der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen beginnt. Da haben wir dann schon wieder etwas, was den Markt auch anregt, andere Bildungseinrichtungen profitieren davon. Aber es endet meistens auch bei der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen. Und das ist sozusagen auch der problematische Punkt, den ich ansprechen will. Denn da wird institutionelle Verantwortung für eine neue Herausforderung letztlich individualisiert und personalisiert. Was ich oft erlebe, dass dann geschulte, sensibilisierte Mitarbeiterinnen mit ihrem Engagement unter den Bedingungen der sich nicht verändernden Handlungsspielräume eigentlich in die totale Überforderung kommen und auch resignieren etc. Also die Institution selbst, diese Forderung, dass die sich auch mitverändern muss, das ist zumindest meine Einschätzung, vielleicht widersprechen Sie mir, in den seltensten Fällen wirklich eingelöst oder angegangen. Jetzt haben wir aber jetzt auch einen neuen Trend, interkulturelle Öffnung kommt gar nicht mehr so häufig vor, Diversity Management ist die neue Zauberformel. Ja, hier sollen also mehrere Dimensionen von Vielfalt berücksichtigt werden. Sie kennen das. Und wichtig auch, sie sollen als Potenzial gesehen werden. Das ist eine Grundidee aus der Wirtschaft kommend, aus dem Personalmanagement, die aus meiner Sicht sinnvoll ist und auch sehr attraktiv ist. Ob jetzt diese Identitätsfixierungen damit ausgeräumt werden, wage ich zu bezweifeln, die werden vielleicht nur vervielfältigt. Aber abgesehen davon, was so mein skeptischer Blick drauf ist, ist die Umsetzung, die ich beobachte von Diversity Management. Mir scheint, dass hier eine Idee vielfach nur sehr oberflächlich rezipiert wird, dass das Bekenntnis zu Diversity Management offenbar auch ganz gut geeignet ist, so eine Alibi-Funktion zu erfüllen. Wir brauchen jetzt auch gar keine spezifischen Förderungen mehr machen für benachteiligte Gruppen. Wir machen Diversity Management, wir machen alles für alle. Habe ich schon oft genug gehört in der letzten Zeit. Und es überzeugt mich auch nicht, wenn ich sehe, wie das schießt ja wirklich so aus dem Boden, dass Bildungsträger sich als Experteninstitutionen für Diversity Management positionieren, indem sie Lehrgänge etc. anbieten, es zugleich aber um die Diversität in ihrer eigenen Einrichtung sehr schlecht bestellt ist oder sie darauf überhaupt keinen Blick werfen. Also ja, das sind so meine Einwände. Damit hätte ich jetzt schon mal die kritischen Diskurse abgeschlossen und komme zu einem letzten Punkt. Eine Frage, die selten gestellt wird, die eigentlich relativ schlicht ist, wem nützt eigentlich interkulturelle Bildung? Man wird das eigentlich gefragt. Dazu vielleicht noch ein paar Gedanken. Auch hier sind meine Antworten jetzt vielleicht ein bisschen pauschalisierend, weil ich Trends aufzeigen will. Und das wird mich auch interessieren, wie Ihre Einschätzung ist in der Diskussion, weil ich auch gleichzeitig sehe, dass es da gegenläufige Entwicklungen gibt. Wie weit sind die fortgeschritten, wäre so die Frage. Empirisch kann man das irgendwie nicht fassen, da gibt es keine Untersuchungen dazu. Also jetzt noch einmal die beiden Segmente hernehmend, Angebote für Mehrheitsangehörige und Angebote für Migrantinnen. Da fällt mir Folgendes auf. Diese Angebote zur interkulturellen Kompetenzentwicklung, die sich sehr stark ausgeweitet haben, sprechen zwar nicht ausschließlich, aber doch vorwiegend Angehörige der Mehrheitsgesellschaft an. Auch die Mehrzahl der Trainerinnen hat keinen Migrationshintergrund. Da ändert sich ein bisschen was. Die Teilnehmerinnen erwerben neue Kompetenzen, steigern ihren beruflichen Marktwert. Migrantinnen kommt in diesem Gefüge oft nur so ein Objektstatus zu. Über sie wird gelernt. Das Feld ist zu einem lukrativen Geschäft angewachsen, in dem sich auch alle möglichen Veranstaltungstypen und Ausbildungsniveaus finden lassen. Das ist ja auch ein Merkmal, wie viele Ressourcen, auch intellektuelle Ressourcen, in diesen Bereich gehen. Auf der anderen Seite haben wir unter dem Schlagwort Integration einen Bildungssektor, der Migrantinnen als Zielgruppe anspricht. Hier ist mein Eindruck vergleichsweise wenig ausdifferenziert inhaltlich. Ressourcen sind knapp und es werden zum Beispiel kaum höhere Ausbildungsniveaus bedient. Die Deutschkurse machen bei weitem den größten Teil aus in dem Feld. Auch hier fordern Expertinnen seit langem mehr und differenzierte Deutschkurse. In der beruflichen Weiterbildung, würde ich sagen, ist das Spektrum relativ eng. Die meisten Angebote, zum Beispiel auch vom AMS, sind sehr basal ausgerichtet. Und es gibt kaum Weiterbildungsmöglichkeiten für höher qualifizierte Migrantinnen. Jetzt habe ich gerade noch im Vorfeld dieser Tagung mit ein paar Expertinnen aus Wien telefoniert. Ich komme aus der Steiermark, es gibt auch immer unterschiedliche Entwicklungen. Da wurde mir gesagt, dass sich da im Moment einiges tut, auch im Bereich des AMS, und dass durchaus auch schon dieses Qualifikationsspektrum, das angeboten wird, sich verbreitert. Bin ich auch neugierig, ob Sie das bestätigen können. Also so in den Bundesländern, glaube ich, kann man das noch nicht behaupten. Ja, wem nützt also interkulturelle Weiterbildung? Mein Eindruck ist, dass Bildung bestehende gesellschaftliche Strukturen eher reproduziert als Ungleichheit abbaut. Tendenziell oder zugespitzt formuliert, Mehrheitsangehörige werden zu Migrationsexpertinnen, Migrantinnen bleiben tendenziell in der Rolle der Klienten, Klientinnen, der Kundinnen. Diese Bildungsmöglichkeiten sind überwiegend defizitär und kompensatorisch. Ich denke, es ist zumindest bedenkenswert, auch wenn Sie mir da jetzt vielleicht widersprechen, aber vielleicht können wir darüber nachdenken. In Österreich gibt es mittlerweile mehrere Lehrgänge zur interkulturellen Kompetenzentwicklung auf Universitätsniveau sogar. Es gibt kein einziges vergleichbares Angebot, das spezifisch zum Beispiel Personen mit Migrationsgeschichte zu Expertinnen ausbilden würde in dem Bereich. Warum ist das eigentlich so? Zufall? Oder hat das nur ökonomische Gründe, weil die eine Zielgruppe zahlungskräftiger ist als die andere? Also auch das wäre natürlich schon eigenartig. Oder wird hier vielleicht doch ein Verhältnis von Mehrheit und Minderheit oder Minorisierten auch widergespiegelt? Um nicht falsch verstanden zu werden, ich bin nicht dagegen, dass es Angebote zur interkulturellen Kompetenzentwicklung gibt. Das ist eine lange gestellte Forderung, dass sich auch die Mehrheitsgesellschaft aktiv mit der Herausforderung Migration auseinandersetzt. Also, und die ist auch aufrecht. Und ich sage auch nichts über die Qualität der Lehrgänge aus, sondern was mein Anliegen jetzt hier ist, ich möchte anregen zum Nachdenken über solche Schieflagen, nachdenken über die Entstehung eines sogenannten Integrationsbusiness, von dem meiner Meinung nach viele am wenigsten aber Migrantinnen profitieren. Und ich nehme mich selber nicht aus, auch ich bin ein Teil dieses Business mit meinem wissenschaftlichen Arbeitsfeld und dass ich hier eingeladen werde und so weiter. Also auch ich profitiere davon. Komme ich zu meinen Schlussbemerkungen. Jetzt habe ich so aus der wissenschaftlichen Perspektive zusammenfassend gesprochen. Ja, welche praktische Relevanz haben jetzt diese Diskurse und Befunde? Ich meine, diese kritischen Zugangsweisen können vielleicht den Blick auf die Bildungspraxis auch ein bisschen schärfen, ja, zum Nachdenken anregen. Vielleicht auch dazu anregen, einmal zu schauen, welche impliziten Annahmen und Zielsetzungen haben wir in unseren Konzepten in der praktischen Bildungsarbeit. Abgesehen von einer Positionierung zu den von mir angesprochenen Punkten wäre zu fragen, welches Bildungsverständnis ist denn da eigentlich handlungsleitend, wenn wir interkulturelle Bildung machen? Stehen marktorientierte Ziele im Vordergrund? Haben wir einen aufklärerischen Anspruch, einen emanzipatorischen Anspruch, einen gesellschaftsveränderten Anspruch und was auch immer? Daran schließt sich die Frage an, wenn ich diese Ziele klar habe, sind die didaktischen Settings geeignet, das umzusetzen? Also wenn ich der Kulturalisierungskritik zustimme, haben wir gestern schon gehabt am Beispiel der Unternehmensberaterinnen, wie kann ich das wirklich umsetzen? Ja, es ist sehr leicht, dazu zu nicken und zu sagen, ja, ist nachvollziehbar, aber was mache ich dann, wenn ich mit Teilnehmerinnen arbeite, die was anderes erwarten? Wie groß darf das Ausmaß an Irritation sein, dass ich meinen Teilnehmenden zumute? Wie gehe ich mit dem Wissen um, dass ich ein Seminar, das im Titel den Begriff Antirassismus hat, vielleicht schlechter verkaufen lässt als ein Angebot, wo ich die Entwicklung von Diversity-Management-Kompetenz in Aussicht stelle? Inwieweit bediene ich Erwartungshaltung der Lernenden, die in möglichst kurzer Zeit möglichst effiziente Tools für ihre Alltagsarbeit erwerben möchten? Also es ist ja nicht verwerflich, aber was tue ich dann? Hier spielen nämlich abgesehen von Spezifika interkultureller Bildungsarbeit auch allgemeine Trends in der Weiterbildung eine Rolle. Schlagworte Ökonomisierung von Bildung, Kompetenzorientierung, Verwertbarkeitsanspruch etc. Also das kann man auch nicht trennen. Ist die Forderung nach Trainerinnen mit Migrationsgeschichte überhaupt sinnvoll? Bringt es was? Und wenn ja, ist es damit erledigt festzustellen, ja leider gibt es keine einschlägig qualifizierten Personen. Wie gehe ich mit der Vielfalt in Bildungseinrichtungen nicht nur im Hinblick auf Teilnehmende, sondern auch auf das eigene Personal um? Also Fragen über Fragen. Mein eigenes Verständnis von interkultureller Bildungsarbeit, das wahrscheinlich auch nicht allgemein geteilt wird, zielt schon darauf ab, dass man damit nicht Herrschaftsverhältnisse stabilisiert, sondern zumindest irritiert. Eine Frage, die mich daher unter anderem bewegt, lautet, wie können in diesem Sinn kritische Wissenschaft und Bildungspraxis auch kooperieren? Während auf der einen Seite, da kann ich auch sagen, ist eine Anforderung an beide Seiten. Ja, ich denke, dass wenige Wissenschaftlerinnen auch Überlegungen zu einem Praxistransfer anstellen. Da könnte man auch was verändern. Nicht, dass ich glaube, dass alle Wissenschaftlerinnen auch immer anwendungsorientiert tätig sein müssen. Mein Selbstverständnis ist es, aber muss man nicht von jedem verlangen. Aber das wäre so die Anforderung. Auf der anderen Seite gibt es sicher in der Praxis zuweilen auch eine Theoriemüdigkeit, um nicht zu sagen Theoriefeindlichkeit. Wie kann man da zusammenkommen? Lässt sich kritische Theorie überhaupt mit dem Anspruch der Anwendung von Wissen zu Marktbedingungen in Einklang bringen? Wie kann es zu einem produktiven Verhältnis kommen? Das würde mich interessieren zu diskutieren. Also diese und weitere Fragen, die ich aufgeworfen habe, verweisen, denke ich, auch auf die Themen, die in den Workshops vorgesehen sind. Und in dem Sinn hoffe ich, dass der eine oder andere Aspekt aus meinen Ausführungen als Diskussionsimpuls auch dorthin weitergetragen werden kann und bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Applaus